Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Hochschulkommunikation oder kurz Inside HKOM, dem Podcast für alle, die Hochschul- und Wissenschaftskommunikation gestalten, weiterdenken und sich vernetzen wollen. Ich bin Ina Tiludis und sitze heute nicht wie sonst in meinem Studio in Schwerin oder im Homeoffice, sondern im Open Research Hub der Uni Hamburg. Die Fakultät Erziehungswissenschaften hat hier mega tolle Medienräume und einen davon dürfen wir netterweise für diese Podcast-Aufnahme nutzen. Also vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Nur ein paar Schritte weiter, im großen Audimax der Uni Hamburg, läuft gerade die Jahrestagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation mit spannenden Workshops mit über 700 Teilnehmenden und 90 ReferentInnen. Hier treffen sich Kommunikations- und Marketingleute aus Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dazu KollegInnen aus Pressestellen und Forschungseinrichtungen. Also kurz gesagt, lauter Menschen, die jeden Tag an guter Hochschul- und Wissenschaftskommunikation arbeiten und die sich hier austauschen, vernetzen und viele, viele neue Ideen mitnehmen. Und mitnehmen wollen wir hier, wenn schon mal Jahrestagung ist, natürlich auch jede Menge guter Gespräche. Und für diese Sonderfolge holen wir euch ganz, ganz spannende ReferentInnen fürs Mikro. Das Motto der Jahrestagung lautet ja in diesem Jahr: Willkommen im Team, wie KI die Kommunikation verändert. Und genau dazu passt auch unser erster Gast. Mit ihm spreche ich über ein Thema, das uns irgendwie alle gerade bewegt: Künstliche Intelligenz in der Hochschulkommunikation. Herzlich willkommen, Benjamin Wasche, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Stell dich gerne selber einmal kurz vor. Was machst du im normalen Leben? Wo bist du unterwegs? Und was war jetzt genau das Thema deines Vortrags auf der Jahrestagung?
Also im normalen Leben, falls man das normal bezeichnen kann, leite ich die Unternehmenskommunikation des Uniklinikums in Freiburg. Mit einem 25-köpfigen Team sind wir da für die externe, interne Kommunikation, Marketing, Fundraising, Social Media, Recruiting, was man so macht in so einem Uniklinikum
und Kommunikation.
Alles. Einfach für alles, was mit irgendwie und im Entferntes mit Kommunikation zu tun hat, da sind wir zuständig.
Und du hast hier einen Vortrag gemacht zum Thema KI, das habe ich ja schon angeteasert. Wie hieß der genau,
dein Vortrag? Ja, ich habe einen Vortrag gehalten, wie der Einsatz von KI-Technologien die Kommunikationsabläufe in den Kommunikations-, in den PR-Abteilungen revolutioniert. Und zwar nicht revolutionieren wird, sondern jetzt bereits tut.
Ich könnte mir vorstellen, wie viele Leute waren da im Auditorium?
Das Auditorium war gut besetzt. Also das waren mal 160, klar, ne? 200 Leute angekündigt.
Ja. Der Nutzungsstand, sagt man das so, von KI sehr, sehr unterschiedlich gewesen sein. Wie hast du den Vortrag aufgebaut? Wo fängst du an? Ich meine, du musst ja nicht mehr erklären, was ist das eigentlich, sondern du hast wahrscheinlich gesagt, was ihr nutzt, oder?
Ja, ich habe mal vorgestellt, einfach, was wir schon alles nutzen. Und wir haben schon vor 2 Jahren angefangen mit ChatGPT, unsere vollkommen KI-generierte Pressemitteilung über ein wissenschaftliches Thema rauszugeben, wo wir wirklich nur noch die URL zu der Publikation eingefügt haben. Und dann kam komplett die Pressemitteilung auf Deutsch mit Zitat des Wissenschaftlers raus. Und wir haben nichts mehr verändert. Und das spart, hat uns vor 2 Jahren schon Stunden an Zeit gekostet, weil jeder weiß, Wissenschaftskommunikation, Pressemitteilung über ein Thema, was in Nature oder Science auftaucht, was schwer zu verstehen ist, auf Englisch ist, bis das fertig ist und verschickt werden kann, dauert das 7-8 Stunden Arbeitszeit. Und wir drücken noch auf den Knopf und dass die Qualität stimmt.
Das ist ein Quick Win, so, ne? Das ist absolut total nachvollziehbar und für alle irgendwie klar, alles klar. Oh ja, das klingt gut, das machen wir auch, machen wahrscheinlich viele auch schon oder versuchen das. Aber ihr seid ja jetzt schon viel, viel weiter. Was hast du da im Vortrag so erzählt? Was gab's an Best Practice? Was macht ihr?
Ja, also wir setzen bei der Pressearbeit ein, wir setzen viel auch bei Social Media ein, also beispielsweise auch sowas ganz Profanes wie zum 1. April gehen wir irgendeinen April-Scherz raus und dann haben wir mal ChatGPT gefragt, wir sind Uniklinikum, Social Media, wie könnte so ein 1. April-Scherz aussehen? Und dann kamen da 10 Vorschläge, davon konnte man 8 in die Tonne kloppen, 2 konnte man nehmen und der eine war dann, wir sollten sagen, dass unsere Schlafmediziner ein Kissen aus Schokolade entwickelt hätten und dieser Schokoladenduft uns zum Einschlafen bringen. Dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir. Jetzt mach uns, liebe KI, mach uns daraus den Insta-Post und generiere ein Foto. Das heißt, wir hatten dann zum ersten Mal von der Idee übers Foto und Text komplett KI-generierte Sache. Und das ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, irgend so ein blöden April-Scherz, aber sonst wäre irgendwie das Social-Media-Team hätte dann gesagt, wir gehen 3 Tage auf Klausur und überlegen uns mal was und kommen mit irgendwas wieder. Und die Arbeitszeit für so einen April-Schatzbau jetzt auch nicht so viel zu investieren, geht halt wesentlich schneller durch KI. Wir setzen es auch in der Krisenkommunikation ein, ob die Sachen plausibel sind, die wir rausgeben. Wir setzen es für Frage-Antwort-Sachen ein, für Präsentationen, für Reden natürlich auch, Grußworte des Vorstands und so weiter. Es wiederholt sich auch alles und es nimmt wahnsinnig viel Zeit. Alles, was mit Text zu tun hat, sowieso. Und jetzt geht's aber weiter, auch Bilder generieren, also unsere Grafiker haben sozusagen weniger zu tun. Kleine Animationen für Social Media, so im Comic-Stil. Vor 2 Jahren hat sowas 2000 Euro gekostet, hätte irgendwer machen. Jetzt machen wir es selber. Also
das kann KI, also kann so eine quick and dirty Sachen auf einem guten Niveau ausspucken. Ja. Was kann KI denn nicht?
Was KI nicht kann, wo es an den Grenzen ist, wir haben ausprobiert, wir haben Avatar genommen. Wir dachten, jetzt gehen wir gar nicht mehr aus dem Röhrohr raus und filmen unsere Ärztinnen und Ärzte für Instagram, dass sie irgendwie sagen, schütze ich vor Sonnenbrand oder sowas, sondern jetzt nehmen wir einen Avatar, der das einspricht. Und den haben wir auch genommen, den haben wir Kim genannt, haben auch gekennzeichnet als Avatar. Soweit würde ich nicht gehen. Heutzutage kann man einen Avatar einsetzen, ohne dass jemand sieht, dass es ein Avatar ist. Da werden die Grenze für mich überschritten, als Einrichtung sowas zu machen. Aber dieser Avatar, der kam bei den Nutzerinnen und Nutzern nicht so gut an. Also kam ein Kommentar, das habt ihr doch nicht nötig, ihr habt doch so viele gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, stellt die doch hin, das brauchen doch nur Unternehmen und Einrichtungen, die niemanden haben, das ist unglaubwürdig, der ist so steril, lasst das. Und dann haben wir einmal ausprobiert, haben den selben Text von einem Arzt einsprechen lassen, genau mit dem Hintergrund und einmal den Avatar Kim. Und die Likes waren bei dem Arzt wesentlich mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt beerdigen wir Kim wieder. Und das meine ich, man muss jetzt immer ausprobieren. Ich muss mich jetzt auch nicht hinsetzen und 3 Monate an dem Konzept schrecken. Ich muss es ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann beerdige ich die Sache wieder. Und auch die KI stößt an die Grenzen. Das ist ja auch gut zu sehen, dass jetzt nicht alles von KI geht, sondern dass es irgendwo auch noch die Menschen ein Bedürfnis haben, andere Menschen zu sehen, die wirklich auch existieren.
Ich finde tatsächlich auch in kreativen Prozessen ist es manchmal, also natürlich hat die KI immer schnell eine Lösung. Und die ist auch in meisten Fällen okay. Ne? Aber was so ein paar Leute über die Köpfe zusammenstecken, mit KI-Support meinetwegen auch.
KI ist auch mehr ein Sparringspartner. Also nicht die KI entscheidet oder hat die beste Idee. Wenn ich eine Idee habe, eine kreative, kann ich mit der KI als Sparringspartner wie mit den Kolleginnen und Kollegen gut mal in so einen Austausch gehen, ob das vernünftig ist, warum nicht vernünftig ist. Und dann habe ich möglicherweise nicht die KI die tolle Idee, sondern ich selber. Aber ich komme mit Hilfe des Dialogs, der Kommunikation durch KI zu einem besseren Ergebnis. Und das ist, die KI alleine erzeugt nicht die guten Ergebnisse, der gute, sehr gute Mensch auch nicht. Aber zusammen, wenn man das zusammennimmt, dann kommen sehr gute Ergebnisse raus. Alleine nicht.
Jetzt sind ja wahrscheinlich alle Mitarbeiter im Haus, das sind ja eine ganze Menge, die ihr auch habt bei euch, die sind ja nicht alle per se als KI-Experten auf die Welt gekommen. Wie seid ihr da vorgegangen? Und wahrscheinlich geht es mit ChatGPT erstmal los. Das ist der Einstieg.
Ja, also unsere Abteilung, die Unternehmenskommunikation, wir haben das sozusagen eingeführt. Die 15.000 Beschäftigten kriegen jetzt in diesem Jahr auch Zugang noch zu einem geschützten, auf ChatGPT-Basis funktionierenden KI-Programm, was datenschutzkonform ist. Bisher aber nicht. Also wir waren da sozusagen auch innerhalb des Unternehmens, haben wir eine Vorreiterrolle eingenommen, indem wir einfach mal gemacht haben. Und ja, es fing mit ChatGPT an, aber mittlerweile haben wir einen ganzen Strauß von Tools, die wir benutzen. ChatGPT, Gemini sind die beiden großen, wo wir auch mal gucken, wer ist gerade besser drauf. Es ist ja so eine schnelle Entwicklung, dass das Tool, was ich heute benutze, morgen schon wieder hinfällig ist und ich ein anderes nehme. Ich muss sagen, ich habe gerade schon den Überblick über die Tools verloren und habe gestern im Team gesagt, ich hätte gerne mal einen Überblick, welche Tools wir überhaupt, wer eigentlich hier benutzt. Ja, dass wir mal eine Liste haben, was nutzen wir eigentlich und vielleicht müssen wir mal irgendwas absagen, was gar keiner mehr benutzt. Weil auch das ist, man benutzt was 2 Monate, dann merkt man, da gibt es ein anderes Tool, benutzt das dann wieder. Also man ist die ganze Zeit in so einem Prozess, das auszuprobieren. Aber wie gesagt, es muss in der Abteilung, jeder Vorgang, jede Aktion muss irgendwie mit KI in Berührung kommen. Auch wenn man es dann vielleicht lässt. Aber das ist so der Mindset, es gibt nichts mehr in der Kommunikation, was irgendwie keine Berührung zu irgendeinem KI-Tool hat.
Und wenn es nur die Rechtschreibprüfung ist am Ende, zum Beispiel?
Ja, das wäre mir jetzt ein bisschen wenig, weil das schaffen wir auch schon mit Word. Also wenn einer kommt und sagt, die Rechtschreibprüfung gegenüber die KI, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen dürftig jetzt. Ja? Es muss so eine Zeit lang, musste jeden Dienstag jemand aus dem Team einen KI-Mini-Vortrag halten. Und da war es auch völlig egal, ob das was mit der Arbeit zu tun hat oder ob gesagt, ich habe meinen Barcelona-Urlaub jetzt irgendwie mit einem KI-Tool geplant und das vorstellt. Einfach, dass so ein Gefühl dafür entsteht, wo ich das überall einsetzen kann und die ganze Abteilung sozusagen so einen Spirit entwickelt, wir nutzen KI.
Waren die von Anfang an begeistert oder gab es auch schon gesagt, boah, ich habe eigentlich keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ich habe genug auf dem Tisch, ich möchte das gar nicht?
Teils, teils. Es gab natürlich die, die sofort gestreckt haben und gesagt haben, ja, machen wir, super, ich renne vor. Und diejenigen, die bis heute so ein bisschen dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen und so eine, ja, sich aus dem Ganzen ein bisschen verweigern. Interessant ist, dass es kein, wie man gesagt hat, so ein Generationenkonflikt ist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine über 60-jährige Redakteurin im Team. Die schreibt ihr Leben lang, ihr Arbeitsleben lang Texte auf journalistischem Niveau. Das ist dafür, wofür sie bezahlt wird. Das war sozusagen die Daseinsberechtigung im Job.
Ja.
So, die muss ja erstmal mit dieser narzisstischen Kränkung umgehen, dass ihre Arbeit, das, was sie getan hat, jahrelang plötzlich mit dem Knopfdruck die KI machen kann. Aber die hat gesagt, ja, wunderbar, ich habe alle meine Texte, die ich in meinem Leben geschrieben habe, da hochgeladen, habe mir einen Agenten gemacht und er schreibt mir jetzt die Texte so genau so in meinem Stil, ist super und jetzt mache ich noch einen KI-Podcast draus und. Also,
jemand, wo ich gedacht,
ganz pragmatisch und freut sich darüber, dass er mehr Zeit hat und dafür ja viel mehr auch Content generieren kann darüber. Ja, ja. Und dann habe ich Jüngere, auch so im Grafikbereich, die sehen das skeptisch, konzentrieren sich immer nur auf das, was nicht geht.
Ja, das ist eine Typfrage.
Und ich sollte mich eher darauf konzentrieren, was kann die KI schon? Das ist Wahnsinn, was da in 2 Jahren entstanden ist und nicht immer nur auf das konzentrieren, was möglicherweise ist ja richtig. Es ist ja nicht hundertprozentig alles nur rosa-rot, ja, aber auf die positiven Dinge mehr konzentrieren.
Jetzt hast du gerade das Wort Skepsis schon mal ein bisschen reingebracht. Also es ist ja auch oft so, dass dem Thema aus datenschutzrechtlichen Gründen mit ganz viel Skepsis begegnet wird.
Ja.
Weil, Gott, wir wissen ja alles gar nicht, wo das landet und wenn das bei ChatGPT reintun, nicht? Wo landet das denn und wer hat das denn? Und ich denke, dass es ein großer Hemmschuh ist bei vielen Hochschulen. War das bei euch auch so ein Thema, wo ihr gesagt habt, ja?
Nein, also das ist ein großer Hemmschuh, also der wird aber im Moment sozusagen vorgezogen. Ich habe so den Eindruck, die letzten Jahre hat man gesagt, ah, der blöde Datenschutz, der verhindert hier alles, er soll mal weggehen und plötzlich hole ich den Datenschutz irgendwo aus dem Kämmerlein wieder raus, stelle ihn vor mich hin und sage, oh, ich kann nichts tun, weil der Datenschutz ist da. Und weil der Datenschutz ist gar nicht das Problem. Es gibt einen Datenschutz, es gibt eine DSGVO, die gilt, Punkt. Und die gilt auch bei KI. Daran muss ich mich natürlich halten und ich muss aufpassen, wenn ich ein normales ChatGPT oder Gemini benutze, welche Daten ich da hochlade.
Ja.
Mit welchen Daten ich darum spiele. Es gibt aber auch, und so haben wir es in der Abteilung, Enterprise-Lösung von ChatGPT, wo die Sachen nicht hochgeladen und Pro-Version, wo sie nicht hochgeladen werden. So, als nächstes kommt hinzu, dass 90% der Dinge, die wir in Unternehmenskommunikation, das Kommunikationsabteilung benutzen, sowieso dahinterher in alle Welt rausgeblasen wird. Also habe ich doch kaum Daten. Natürlich würde ich nicht eine Nature-Publikation, die noch nicht veröffentlicht ist, die Daten enthält, die noch nicht da sind, 3 Wochen vorher schon auf einem ChatGPT oder Gemini hochladen für eine Pressemitteilung, die ist dann, womit er lernt. Das würde ich auch nicht tun. Aber es gibt halt die Lösung, die Enterprise-Lösung, wo das kein Problem ist.
Mhm.
Wir haben kaum Daten, sei denn in der Krisenkommunikation, meinetwegen, wo sensible Daten auch mal mit rumgespielt werden. Da muss ich aufpassen. Aber wie gesagt, das gilt ja für alle anderen Programme auch, der Datenschutz. Und ich kann auch nicht abends auf einer Party irgendwelche intern herum erzählen, das versteht auch gegen den Datenschutz. Also da wird so getan, als hätten wir ein Datenschutzproblem und das haben wir es aber nicht. Wir haben es nicht. Ich kann einfach damit anfangen. Und klar, ich muss einmal sagen, achtet auch, das Wort auch, sie wird auch dort auf den Datenschutz. Auch. Ich muss keine neuen Datenschutzsachen erfinden. Ich brauche keine Leitlinien. Sonst haben wir auch keine Leitlinien. Und vor allem alles, was ich jetzt entwickle, ist ja überholt. Also mein Vortrag, den ich heute überholt habe, ist in einer Woche überholt. Den müsste ich neu machen. Es geht so rasend schnell die Entwicklung und keiner weiß, wo sie hingeht, sodass ich mich doch einfach an die Rahmenbedingungen halten muss, die jetzt gesetzlich da sind und die auch ausreichend sind. Und es ist der Datenschutz. Punkt aus. Und natürlich existiert der.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann seid ihr als Abteilung ziemlich vorgecrasht, ne? 2 Jahre macht ihr das jetzt ungefähr. Wie ist denn der Rest des Klinikums aufgestellt? Ziehen die jetzt nach oder gucken die erstmal noch skeptisch oder finden die das schon gut?
Ja, die ziehen schon nach. Das müssen sie auch alle. Wir sind alle universitären Einrichtungen hängen hinten dran. Wir müssen dringend unseren 15.000 Beschäftigten ein Tool zur Verfügung stellen, was datenschutzsicher auf einer ChatGPT-Basis ist. Das werden wir auch dieses Jahr hinkriegen. Ich bleibe trotzdem dabei, nicht nur wir in Freiburg, sondern alle Hochschulen, wir sind zu langsam, viel zu langsam. Wenn ich bei Siemens, Telekom, Deutsche Post, alle großen Unternehmen haben längst ihren Beschäftigten datenschutzkonforme Tools zur Verfügung gestellt, mit denen sie arbeiten. Und was wir im Moment haben, ist doch, dass die meisten Leute, die sich gerne damit beschäftigen, es trotzdem benutzen, aber das ist dann nicht mehr datenschutzkonform, weil sie natürlich irgendwelche Excel-Dateien hochladen, weil sie wissen, die ChatGPT kann mir die so schnell auswerten und zusammenlegen und weil der Arbeitgeber nicht in die Pütte kommt im öffentlichen Dienst bei uns und das zur Verfügung steht. Und das ist der große Datenschutzverstoß, weil ich kann ja den Leuten nicht das vorenthalten. Die wissen, da ist ein Tool, was meine Arbeit immens erleichtert. Wenn ich es nicht benutze, ist es schon fast eine Arbeitsverweigerung dem Arbeitgeber gegenüber. Ich kann ja wesentlich schneller damit sein. Und jetzt sagt er, nee, wir sind da noch dran an Leitlinien, wir sind noch nicht so weit. Ja Gott, also das kann ich verstehen, dass dann so Datenschutzverstöße passieren. Die müssten aber nicht sein. Wir sind zu spät dran. Und als universitäre Einrichtung kann das eigentlich nicht sein. Wir müssten an der Speerspitze stehen, einer Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist, die revolutionär für die Menschheit ist. Halten die Universitäten, die universitären Einrichtungen sich zurück. Das ist eine Bankrotterklärung. Damit schaffen wir uns ab. Das hätte aus den Universitäten heraus entstehen müssen, Neuerung. Jetzt blockieren wir den Fortschritt für die gesamte Menschheit. Damit machen wir uns unglaubwürdig als universitäre Einrichtungen. Das ist nicht universitär gedacht.
Ich wollte dich eigentlich jetzt noch fragen, was aber eigentlich hast du mir die Frage schon beantwortet. Aus deiner Perspektive, wenn du nach draußen guckst, Hochschulen, was sind jetzt die dringendsten To-Dos?
Wir müssen in die Gänge kommen, wir müssen es allen Beschäftigten zur Verfügung stellen, das ist datenschutzkonform. Und nochmal, das gibt es. Ich brauche keine darüber nochmal nachdenken und nochmal einen Arbeitskreis bilden. Es gibt es, andere Firmen, und wir wollen uns noch nichts vormachen. Siemens hat kein Interesse daran, dass Daten abfließen, noch weniger als bei uns. Also die haben ein ganz anderes Problem, wer da alles an die Daten ran möchte. Die schaffen es ja auch. Warum schaffen sie Universitäten nicht? Jede Universität fängt jetzt an, irgendwie mit dem Datenschutzbeauftragten irgendein Konzept zu arbeiten. Ich verstehe das nicht. Überall stehen wir vor demselben Problem. Andere haben es vor 2 Jahren gelöst. Da gucke ich doch, wie sie es gelöst haben, übernehme das und führe es ein, aus. Das ist mir zu unterkomplex dafür, dass es nicht getan wird. Und da müssen wir dringend hin. Und als nächsten Schritt müssen wir alle, die dort arbeiten, animieren, es zu benutzen. Und ich bedarf auch nicht schon wieder 1000 Schulungen, weil es ist kein neues Softwareprodukt. So als wenn ich noch nie mit Excel was getan habe, muss ich irgendeine Schulung machen, weil ich verstehe Excel sonst nicht. Ich muss mir immer erklären, du machst hier das. Bei der KI frage ich. Ich sage einfach, ich bin Benjamin Waschow, ich arbeite hier und da, das sind meine Aufgaben. Wie kannst du mir denn bei meiner täglichen Arbeit, wie kannst du mich da unterstützen? Und oh Wunder, dann antwortet die KI wie ein normaler Mensch. Und dann habe ich einen Dialog. Ich brauche dafür keine Schulung. Ich muss einfach in Dialog mit der KI treten. Und es ist hochinteressant, wenn man das einmal gemacht hat, dann will man das auch nicht mehr missen. Aber die Leute müssen einfach damit anfangen. Ich brauche keine Schulung. Das ist nämlich das Nächste. Das Erste ist der Datenschutz, der vorher sich hier. Und das Nächste, wir brauchen erst Schulungsprogramme. Habe ich jetzt auch mehrfach gehört. Das ist, wir verhindern, verhindern, verhindern. KI braucht keine Schulung. Ich fange einfach damit an. Und jeder hat wie so einen Assistenten, wie einen neuen Kollegen an der Hand. Das ist. Und mit dem gehe ich einfach wie einen neuen Kollegen auch um. Ich bin der, wer bist du? Wie können wir jetzt zusammenarbeiten? Das ist es.
Ich denke immer, warum ist das so, ne? Warum sind wir so auf der Bremse?
Ich glaube, dass viele Angst haben. Das ist eine narzisstische Kränkung. Und deshalb konzentrieren sie sich auf die negativen Seiten der KI. Weil in dem Augenblick, wo ich das positiv sehe und zulasse, muss ich diese narzisstische Kränkung, und die geht weit über das Berufsleben hinweg, das ist eine menschliche, also seit ChatGPT eingeführt wird, hieß es, ja, das kann so ein paar Sachen, aber richtige Gedichte kann sich, das kann nur der Mensch. So, das nächste kam, oh, jetzt kann er doch richtige Gedichte, es erkennt keiner mehr, ob es von Menschen gesagt. Jetzt kann es Bilder machen, es gibt schon Ausstellungen von KI-generierten Bildern und so weiter. Also es folgt eine Kränkung nach der anderen, das muss man schon so sagen.
Fairerweise, ja, ist ja hart.
Und ich glaube, dass manche das nicht wahrhaben wollen und so vor sich herschrecken und in einem Arbeitsleben natürlich noch mehr. Natürlich wird KI Aufgaben übernehmen, die im Moment Menschen machen. Und ja, das führt zu einer Kränkung. Auf der anderen Seite reden alle darüber, wir kriegen kein gescheites Personal, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt einen demografischen Wandel. Also rettet uns möglicherweise KI. Darüber wird aber nicht gesprochen. Also ich jammer auf der einen Seite, dass ich kein Personal bekomme und dass es zu wenig Menschen gibt, die Arbeit machen könnten. Dann gibt es was die Arbeit übernehmen könnte, ist auch wieder nicht recht. Also ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches, ich weiß nicht, ob es deutsch ist, Problem. Ich sehe es aber vor allen Dingen auch noch stark in diesem universitären Bereich, was mich wahnsinnig macht, weil eigentlich ist da, früher kam da die Innovation her.
Wie du gesagt hast, ja, wie du es ja sehr leidenschaftlich gesagt hast, normalerweise müsstet ihr die Speerspitze sein.
Genau.
Okay, Benjamin, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Als nächste Gästin sitzt bei mir Dr. Sarina Bornkessel von der Uni Bielefeld. Schön, dass du da bist, Sarina. Hi.
Hi.
Dein Thema hat gar nichts mit KI zu tun, auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht, sondern mit Menschen. Am besten verrätst du uns aber einmal selber. Was machst du an der Uni Bielefeld und was war das Thema deines Vortrags in der Jahrestagung?
Ich bin Referentin für strategische Kommunikation mit dem Schwerpunkt Image und Marke und, jetzt kommt der Hook, Medizin.
Okay.
Genau. Und mein Vortrag ging um Employer Branding für die medizinische Fakultät OWL. Die ist nämlich neu ist 2018 erst gegründet worden. Seit 2021 haben wir die ersten Studis bei uns auf dem Campus. Das waren anfänglich 60 junge Menschen pro Jahr. Seit diesem Jahr sind es 120 junge Menschen pro Jahr. Ab nächstem Jahr werden wir 300 Studierende jedes Jahr haben. Das heißt, bis 2031 laufen 3000 Medizinstudierende bei uns über den Campus. Und die muss man erstmal alle ausbilden. Dafür braucht man Leute. Und wir haben gemerkt, das ist schwer, die richtigen Leute zu finden. Vor allen Dingen ärztliches, wissenschaftliches Personal und naturwissenschaftliches Personal verdient in der freien Wirtschaft einfach locker das Dreifache von dem, was sie an der Uni bekommen können.
Okay, das heißt, ihr braucht gute Argumente.
Wir brauchen gute Argumente. Und die liefert uns die Employer Branding Kampagne.
Okay, also quasi habt ihr dann irgendwann einmal den Bedarf festgestellt? Und dann festgestellt, okay, aber wie kriegen wir die denn dann? Und dann kam, lass uns doch mal dieses Employer Branding ausprobieren.
Genau.
So ungefähr.
ungefähr so.
Okay, das habt ihr wann gestartet? Wann habt ihr mit dem Prozess angefangen?
Vor Urzeiten.
Es ist, also fairerweise.
Es ist lange her, ja. Also das Projekt hatte eine Laufzeit von insgesamt 5 Jahren. Mhm. 2020 haben wir angefangen. Allerdings war damals noch gar nicht klar, dass wir wirklich eine Employer Branding Kampagne brauchen. Wir hatten eigentlich den Plan, eine Standortkampagne zu machen, um halt die medizinische Fakultät überhaupt erstmal auf die Landkarte zu rücken.
Zur Erinnerung, wir waren bei 60 Studierenden.
Genau. Mhm. So, und naja, es hat sich dann allerdings im Prozess herausgestellt, dass das Problem nicht ist, dass die Leute nicht wissen, dass jetzt Bielefeld eine medizinische Fakultät hat, sondern das Problem ist wirklich der Personalaufbau. Und dann haben wir im laufenden Projekt einen Shift gemacht und haben aus der Standortkampagne eine Employer Branding Kampagne gemacht.
Okay, um eine Employer Branding Kampagne zu machen, muss man ja ganz viel Vorarbeit machen.
Ja.
Ergo 5 Jahre.
Genau.
Wie habt ihr angefangen, den Prozess aufzusetzen?
Es ging eigentlich damit los, dass wir interne Workshops in der Fakultät gemacht haben, um uns erstmal darüber klar zu werden, wer sind wir eigentlich und wofür stehen wir überhaupt? Weil das Wichtigste für eine Employer Branding Kampagne ist ja zu verstehen, für welche Werte man eigentlich steht. Um ein glaubwürdiges, authentisches Employer Value Proposition, also ein Arbeitgeberin-Werteversprechen, formulieren zu können, muss man in einem allerersten Schritt eigentlich so eine Selbstversicherung machen. Also man muss willens und bereit sein, so einen ganz intensiven Reflexionsprozess durchzumachen und sich halt nicht nur zu fragen, wo stehen wir jetzt gerade und was können wir den Leuten jetzt in diesem Moment zusichern und versprechen, sondern auch die Frage zu beantworten, was für eine Arbeitgeberin wollen wir für die Menschen denn eigentlich sein? Und wenn wir denen jetzt was versprechen, wie schaffen wir das in unseren Strukturen, das auch durchzuziehen? Mhm. Wenn wir also zum Beispiel versprechen, dass man bei uns auf Augenhöhe arbeiten kann, egal in welcher Profession man unterwegs ist und egal auf welcher Qualifikationsstufe, ziehen denn da die Leute in der Fakultät auch wirklich mit? Gibt es hier wirklich eine Dudes-Kultur? So, und gibt's hier keine Halbgötter in Weiß, die mit flatterndem Kittel über die Gänge schweben? So, ne? Also ja, da muss man sich schon sehr kritisch hinterfragen. Und das war der allererste Schritt. Also wirklich sich zu fragen, wofür stehen wir eigentlich und wer wollen wir sein?
Wie groß war da so die Gruppe an Menschen, die da zu befragen waren? Da wart ihr ja noch nicht so viele Leute, ne?
Genau. Die Fakultät war zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht wahnsinnig groß gewachsen. Wir haben in einer kleinen Arbeitsgruppe dafür erstmal die Vorarbeit gemacht und mit KollegInnen aus dem wissenschaftlichen Bereich und auch aus Technik und Verwaltung ja erstmal irgendwie Ideen dazu gesammelt und dazu Thesen formuliert. Und danach ist es dann durch die Leitungsebene gegangen und mit denen musste das dann auch nochmal alles durchgearbeitet werden. Und es war dann so ein mehrstufiger Prozess, wie wir dann am Ende tatsächlich dahin gekommen sind.
Das ist natürlich schwierig, ne? Dann, wenn die Leitungsebene, die ja auch gar nicht mitentwickelt hat, oder hat die mitentwickelt? Nee, ne?
Nee, das kam tatsächlich ja aus der Fakultät heraus. Also es waren wirklich Leute daran beteiligt, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und MitarbeiterInnen aus Technik und Verwaltung, also nicht die professorale Ebene, sondern es war wirklich entschuldigt bitte den Begriff, der Bodensatz der Fakultät.
Die Basis, wollte ich sagen.
Die Basis. Die Basis der Fakultät, die sich da dran beteiligt hat. Es war wirklich nur auch eine kleine Gruppe, ne, weil man muss ja irgendwie auch wendig bleiben. Wenn man sie irgendwie versucht, Termine mit 30 Leuten zu machen, dann kommt man da nicht zu Ergebnissen.
Ja, dann kommt also, der ganze Betrieb zum Erleben natürlich.
Genau,
auch, ne?
Wir haben das in einer kleinen Gruppe gemacht. Wir waren, glaube ich, zu fünft oder zu sechst. Und da haben wir dann was erarbeitet. Und das waren aber zum Glück Leute, denen auch ganz viel Vertrauen ausgesprochen worden ist. Also die Führungsebene hatte das Vertrauen in diese Gruppe, dass wir quasi mit Ideen und mit Vorstellungen am Ende dabei rausgehen, wo sich die Führungsetage drin wiedererkennen kann.
Ja.
Und ich glaube, wenn es dieses Vertrauen nicht gegeben hätte, dann hätte der Prozess so nicht funktioniert.
Und es müssen ja am Ende wirklich auch alle sagen, ja, das stimmt, so ja. sind wir, da sehen wir uns.
Ja. Es gab natürlich noch 27 Korrekturschleifen, das darf man auch nicht verhehlen, ne?
Okay. Und dann habt ihr die gehabt, die EVP? Und
nee, so schnell ging das nicht. Dann hatten wir erstmal nur ein Selbstverständnis, wie wir selber uns sehen. Danach ist das Ganze noch durch den Agenturfleischwolf gedreht worden. Also die Agentur hat eine Arbeitsmarktanalyse gemacht, um zu gucken, wie verhält sich überhaupt die Zielgruppe. Die hat aber auch eine Zielgruppenanalyse gemacht. Also die haben wirklich qualitative Interviews mit Leuten geführt, mit Ärztinnen und Ärzten, die in Kliniken arbeiten und die eine Wechselbereitschaft in die Forschung hatten und haben die befragt, was es eigentlich braucht, damit sie sozusagen diese Entscheidung treffen und was sie bei einer Arbeitgeberin attraktiv finden, um sich dann am Ende für eine bestimmte Fakultät zu entscheiden. Und das ist damit reingeflossen. Darüber hinaus haben wir aber natürlich noch weitere Analysen innerhalb der Fakultät gemacht. Wir haben eine Kernkompetenzanalyse gemacht. Wir haben auch eine Persönlichkeitsanalyse gemacht. Wir haben uns also gefragt, wenn die Fakultät ein Mensch wäre, wie würden wir uns denn beschreiben? Welche Charaktereigenschaften treffen auf uns zu?
Ich muss da mal so doof nachfragen. Also für mich natürlich, Agenturbusiness, ist das total vertraut, was du da sagst. So geht man natürlich vor. Das ist das Normalste von der Welt. Aber wenn du natürlich jetzt zu so einem wissenschaftlichen Mitarbeiter hingehst und sagen, also fühlt er sich veralbert? Haben die alle mitgemacht?
Die haben alle mitgemacht.
Das ist stark.
Also ich habe zum Beispiel für diese Persönlichkeitsanalyse habe ich ganz, ganz viele unterschiedliche Leute aus verschiedenen Bereichen, verschiedene Qualifikationsstufen, habe ich gefragt. Schick mir doch einfach mal ein paar Adjektive, die du mit der Fakultät verbindest. Und das haben alle beantwortet. Wirklich alle. Nicht eine einzige Person hat sich vor dieser Aufgabe gedrückt. Ging natürlich auch relativ schnell, ne?
Ja.
Also ich habe die Leute da nicht irgendwie in ein langes Interview reingezwungen, sondern die sollten mir per Mail oder persönlich, telefonisch, wie auch immer, einfach ein paar Adjektive rüberwerfen. Daraus habe ich Wortwolken gebildet und halt geguckt, welche Synonyme kommen denn häufig vor. Mhm. Und danach habe ich versucht, diese Wortwolken runterzubrechen auf jeweils einen einzigen Begriff und das wirklich semantisch so zu schärfen, dass es wirklich genau auf unsere Fakultät zutrifft. Danach ist das natürlich wieder an die Leitungsebene gegangen und erstaunlicherweise haben die genickt. Die haben gesagt, ja, das sind wir.
Also ich glaube, das ist ja schon recht ungewöhnlich, dass eine Fakultät so einen Schritt alleine geht und sagen, ich glaube, wir brauchen das jetzt, wir wollen das haben für die Fakultät, weil wir haben den Need, wir wollen neue Fachkräfte gewinnen und wir brauchen das. Ganz klar, logisch. Zieht jetzt die Uni irgendwie nach? Oder haben die gesagt, das wollen wir jetzt auch? Oder können wir das, weil das ist ja nichts, was du jetzt auf alle umlegen kannst.
Ne? Nee, das stimmt. Also es ist nicht übertragbar auf die Gesamtuniversität. Die Zielgruppe ist halt wirklich ärztliches, wissenschaftliches und naturwissenschaftliches Personal. Das kann man nicht auf alle Fakultäten ausrollen. Das kann man erst recht nicht auf Wissenschaft, auf Technik und Verwaltung ausrollen. Es ist schon eine Pionierarbeit an der Uni Bielefeld gewesen. Und es wurde auch mit Argusaugen beäugt. Also man hat halt schon gerade aus dem Dezernat für Personal und Organisation, die haben halt schon geguckt, aha, was macht die Bornkessel denn da? Ist ja interessant. Woher hat die eigentlich so viel Geld für so eine Kampagne? So, und also das war schon so, dass gewisse Stellen an der Uni da ein bisschen neidisch drauf geworden sind. Ja. Leider gibt es aber bis heute keine richtige Anstrengung, eine Arbeitgeberin-Marke für die Gesamtuniversität zu entwickeln. Also es sind erste Schritte gegangen worden, das schon. Wir würden gar nicht ganz am Anfang anfangen. Also es gibt schon ein Selbstverständnis, zumindest für den Bereich Technik und Verwaltung, wie sich die Uni Bielefeld als Arbeitgeberin aufstellen will. Aber gerade für den wissenschaftlichen Bereich traut man sich da, glaube ich, nicht ran. Weil da sind die Fakultäten dann halt doch ja auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und da ein gemeinsames Dach für alle WissenschaftlerInnen zu finden, das Eisen scheint gerade noch zu heiß zu sein, um es zu berühren. Aber ich wünsche mir das natürlich, dass die Uni an den Punkt kommt und das eines Tages tatsächlich macht, weil der Fachkräftemangel hat nicht vor der Medizin halt gemacht, der macht auch vor den anderen Fakultäten nicht halt.
Jetzt habt ihr die ArbeitgeberInnenmarke, rollt die wo aus? Also nach intern ist klar, intern ist es kommuniziert. Wo nützt ihr euch jetzt? Wo findet die jetzt Anwendung? Wie lebt ihr das?
Also wir haben die erste Kampagnenwelle letztes Jahr im Herbst gemacht, von September bis November. Weil die so erfolgreich gelaufen ist, machen wir jetzt noch zwei weitere Kampagnenwellen. Wir haben in der ersten Kampagnenwelle eine überwiegend digitale Kampagne gefahren mit, klar, ganz klassisch SEA, aber auch LinkedIn-Werbung, Google-Display-Netzwerk etc. pp. Also eigentlich relativ klassisch. Und zusätzlich hatten wir in 10 deutschen Universitätsstädten Out-of-Home-Großflächenplakate, die wir direkt vor den Universitätskliniken aufgehängt haben. ja, klar. Also ich meine, da läuft ja die Zielgruppe rum, ne? Die sollten uns auch bemerken. Und jetzt in den Nachfolgewellen machen wir es nur noch digital. Wir haben uns da auch angeguckt, was waren die Best Performer, also was lief besonders gut, welche Kampagnenmotive sind auch als besonders attraktiv wahrgenommen worden.
Magst du mal versuchen zu beschreiben, was waren so die Motive, was waren so die...
Ja, also wir hatten für die Fakultät tatsächlich 3 echte MitarbeiterInnen gewonnen, die mit ihren Gesichtern als Testimonials zur Verfügung gestanden haben. Das war eine Professorin, ein Oberarzt, der in der Didaktik arbeitet und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Pathologie. Also wir hatten alle Qualifikationsstufen und männlich-weiblich durchmischt. Und mit diesen 3 Personen haben wir ein absolut wildes Fotoshooting gemacht und wirklich die Leute in den Mittelpunkt dieser Kampagne gestellt. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sich ganz viele Menschen, die Kampagne gesehen haben, wirklich auf einer menschlichen Ebene angesprochen gefühlt haben und sich zu Identifikation mit diesen Menschen ermutigt gefühlt haben. Und wir hatten jetzt tatsächlich einen ganz, ganz tollen Fall, da muss ich einmal gerade wirklich angeben.
Bitte?
Von einem Berufungsgespräch mit einer Bewerberin, die sich auf eine Professur beworben hat. Und die hat in ihrem Vortrag Bezug genommen auf die Kampagne. Die hat tatsächlich die Kampagne entdeckt und hat sich Screenshots aus dem Internet davon gemacht und hat diese Fotos in ihren Vortrag eingebaut und ist auf unsere Botschaften eingegangen und hat anhand der Kampagne begründet, warum sie zur Fakultät passt und die Fakultät zu ihr. Und da ist mir wichtig, wirklich so richtig doll das Herz aufgegangen.
Glaube ich, Gänsehaut,
weil ich,
ne?
Ja, das war wirklich ein Gänsehautmoment, weil ich echt gedacht habe, ja krass, also unsere Kampagne, die holt die Leute auf einer emotionalen Ebene, auf einer Werteebene ab. Und bei uns bewerben sich die Menschen, die das in sich erkennen.
Es sind ja dann auch die, die zu euch passen,
ja,
ne? Also die dann auch bleiben und die dann auch glücklich sind, ne? Kann man die irgendwo noch
online sehen? Die Kampagnen-Webseite, die kann man sehen. Die Kampagne selber findet man nicht, wenn man nicht zur Zielgruppe gehört.
Ja, weil, das ist ja so, es ist ja.
Genau, also man muss halt irgendwie, Google weiß ja alles über uns, ne?
Ja, ich krieg da sowas auch nicht mehr ausgespielt, viel zu alt.
Genau.
Okay, also ich bin jetzt neugierig, werde nachher mal googeln oder kannst du uns den Link zur Kampagne nochmal zur Verfügung stellen?
Na klar.
Ja, okay. Also das ist was wir auf der Jahrestagung schon wahrgenommen haben, dass Employer Branding aber auch ein Thema ist, wo viele zurückschrecken und sagen, boah ja, große Nummer, da möchte ich mich nicht rantrauen. Jetzt hast du es schon gemacht. Ich will auch gar nicht sagen, nur für eure Fakultät, weil das ist trotzdem ein Mordsprozess, der ewig dauert. Fast egal, mit wie vielen man das macht. Was würdest du sagen, sollte vielleicht der erste Schritt sein, wenn ich sage, oh, ich möchte das jetzt zumindest mal vorsichtig anschieben, das Thema?
Der allererste Schritt muss sein, dass die Führungsetage kapiert, dass es notwendig ist. Das ist leider wirklich so. Also hat man die Leitungsebene nicht an Bord, kann man diesen Prozess vergessen, weil es halt ganz viel Commitment bedeutet, auch von der Leitungsetage. Die müssen bereit sein, auch den Finger in die Wunde zu legen, auch zu verstehen, an welchen Stellen sind wir denn vielleicht unattraktiv für die Zielgruppe und was müssen wir machen, damit wir besser werden für die Zielgruppe. Und das kann man als Kommunikatorin, die irgendwie in der Mitte zerquetscht wird zwischen Anforderungen von oben und Anforderungen von unten, kann man das alleine nicht leisten. Also man braucht den Rückhalt durch das Rektorat oder durch das Dekanat, damit man das machen kann. Und man braucht das Commitment, dass die da auch mit einsteigen wollen.
Man braucht auch ein bisschen langen Atem, ne? Das müsste natürlich das auch klar auch sein. Sarina, vielen lieben Dank, dass du ein bisschen geplaudert und erzählt hast, was euch vorangebracht hat.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Also mein nächster Gast hat mit seinem Team eine Mammutaufgabe gestemmt, finde ich, vor der eigentlich jede Hochschule oder Uni steht, ohne Ausnahme. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Moritz Schwitz-Degenhardt.
Ja, hi, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Magst du einmal kurz sagen, was du machst, wo du herkommst und was das Thema deines Vortrags war?
Ja, genau. Also Moritz Schwitz-Degenhardt, ich komme von der Universität Bielefeld aus Nordrhein-Westfalen, bin dort Leiter einer Abteilung, die sich Medien, News und Wissenschaftskommunikation nennt und bin dort betraut mit der Content-Strategie letztlich. Also leite diese Abteilung und habe den Auftrag, ja, unsere Content-Strategie über das Referat auszurollen.
Das machst du nicht alleine? Wie viele Leute habt ihr da in der Abteilung?
In der Abteilung sind wir etwa 10 Leute, grob gesagt. Im ganzen Referat sind wir 35 Köpfe und im Newsroom arbeiten wir auch übergreifend. Also nicht nur, ich sag mal, die Abteilung, die ich jetzt leite, sondern auch andere Abteilungen kommen da zusammen. Das ist etwas, was auch für uns neu ist und genau, da sind wir dann etwa 25 Personen.
Das ist ja schon eine kleine Großfamilie. Der Titel deines Vortrags, sag ihn nochmal, weil der ist so schön plakativ und da werden gleich alle sagen, oh. Okay, da bin ich immer gespannt.
Ja, der Titel ist, wie wir die Content-Strategie einer Universität neu gedacht haben. Und wir haben tatsächlich eigentlich die glückliche Situation gehabt, dass wir uns da mal richtig Zeit nehmen für konnten. Und das war jetzt mein Vorgesetzter, Ingo Loos, die Idee hatte, okay, wir gehen das hier mal ein bisschen anders an, neu an. Und eben auch eine Stelle besetzen konnte oder anders besetzen konnte, die es in der Vergangenheit zwar auch gab, aber jetzt mit einer anderen Ausrichtung. Und so wurde ich dann auch eingestellt letztlich. Das heißt, wir konnten wirklich von Grund auf sozusagen diesen Newsroom, nennen wir das, und die Content-Strategie aufsetzen.
Ich glaube, dass da seid ihr die Ersten, die das so massiv, also ich habe auf jeden Fall noch nicht davon gehört. Das ist so.
Ja, ich frage mich das auch. Also ich höre es von Hochschulen so auch nicht. Das war jetzt auch das Feedback, was wir so aus der Session bekommen haben, dass das wohl nicht so verbreitet ist. In der Wirtschaft gibt es das natürlich schon. Ja. Ne? Also da ist das verbreiteter und gibt es an mehreren Stellen.
Klar. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Newsroom. Ja. Was heißt das? Was war die Aufgabe? Was war quasi das Problem, das ihr damit gelöst habt?
Genau, also das nennt sich Corporate Newsroom. Das ist so ein Konzept, was Professor Moss mal erfunden hat. Da kann man es googeln, wenn man sich das mal zu Gemüte führen möchte. Im Wesentlichen sind es, ich breche das jetzt mal ganz knapp runter auf zwei Elemente. Das eine ist eine Art Themenarchitektur. Also dass man wegkommt von, wir reagieren irgendwie auf die Sachen, die in der Uni passieren bei uns. Und stattdessen proaktiv überlegen wir uns, was wollen wir eigentlich kommunizieren für den Bereich Forschung. Wirklich mal runterzubrechen, was sind die einzelnen Unterthemenfelder im Bereich Forschung, die wir kommunizieren wollen. Und ganz wichtig, was wollen wir auch alles nicht kommunizieren? Also da eine Priorisierung einzukriegen. Und das machen wir dann eben für alle Themenfelder, Studium und Lehre, Third Mission, Arbeitswelt und so weiter. Und das einmal wirklich aufzuschreiben und auch mit Zahlen so ein bisschen zu hinterlegen, wie groß wollen wir welches Thema spielen. So, das ist das eine große Element. Ja.
Wird da auch schon entschieden, wo wird das gespielt oder kommt das alles erst später?
Das ist gerade das Schöne, dass wir uns da in dieser Phase nur Gedanken über die Themen machen. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Wir wollen weg ein Stück weit von den Kanälen und erstmal nur über das Thema frei auf der grünen Wiese denken. Was sind eigentlich die Themen, die Botschaften, die Stories, die wir nach draußen tragen wollen und was nicht? Weil so schaffen wir sozusagen das Profil der Uni auch zu schärfen. Wenn wir alles kommunizieren, dann wird's beliebig, ne, so. Und stattdessen müssen wir viel stärker darauf achten, was wir kommunizieren und was nicht und Dinge weglassen. Das ist sozusagen das eine, diese Themenarchitektur. Und das andere ist dann eine Organisationsform. Und das ist dann dieser Corporate Newsroom. Der ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich habe da immer tolle Folien, wo man sich das vorstellen kann.
Aber ist ein Podcast, ne?
Genau, aber man kann das mal googeln, dann findet man ganz schnell diese Modelle. Ich versuche das mal so zu beschreiben. Also es gibt sozusagen einen Bereich, der nennt sich Themenmanagement. Das ist genau diese Themenarchitektur. Da kommen wir in Teams zusammen, die sich dann nur über dieses Thema Gedanken machen. Und dann gibt's auf der anderen Seite von diesem Modell Teams, die sich nur über die Kanäle Gedanken machen.
Und Umsetzung.
Umsetzung und wie können wir das am besten verpacken, damit es auf TikTok gut funktioniert oder als Pressemitteilung oder auf LinkedIn. So, und in diesen zwei Teams, da ist quasi so eine gewisse Reibung schon eingebaut, die müssen zusammenkommen. Ja, also wenn auf der Themenseite kein Thema vorgeschlagen wird, dann wird nichts gemacht. Und wenn die Themen, die vorgeschlagen werden, auf der Kanalseite nicht verpackt werden können oder sollen, dann wird auch nichts gemacht. Das heißt, man muss sich da irgendwie einigen, damit was entsteht. Und das ist eigentlich der spannende Punkt, weil genau da wird es dann kreativ und genau da wird es dann auch ein Stück weit effizient, dass sozusagen die richtigen Botschaften zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal landen. Das ist so ein bisschen die Idee.
Was ist denn die größte Veränderung zu vorher?
Ja. Ich würde sagen, die größte Veränderung ist eigentlich, dass wir übergreifender arbeiten. Man spricht da im Newsroom immer davon, dass man Silos aufbricht. Also ich glaube, das kennen viele auch aus dem Alltag, dass man so ein bisschen, man hat das Team der internen Kommunikation, man hat vielleicht das Marketing, man hat Wissenschaftskommunikation. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht miteinander sprechen, aber man hat trotzdem vielleicht eigene Prozesse, eigene Begebenheiten für die Kanäle. Und das brechen wir tatsächlich oder haben wir stark aufgebrochen damit, weil wir sozusagen alles in den Newsroom bringen. Und das ändert tatsächlich auch ein Stück weit die Rollen der Leute. Das heißt, jemand, der sich mit interner Kommunikation vor allem beschäftigt, muss dann auch über die externe Kommunikation nachdenken, weil wir vom Thema her kommen. Das heißt, es ist ein Thema, was vielleicht Arbeitswelt betrifft und sagen wir klassischerweise vielleicht eher ein internes Kommunikationsthema ist. Aber dann denken wir es erstmal vom Thema her. Und dann kommen wir zusammen.
Und stellen fest,
wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen und nähern uns erstmal über das Thema und ganz am Ende entscheiden wir erst, was wir damit machen.
Mhm.
So. Und da ist sozusagen der Vorteil, dass wir dadurch, dass wir die Teams anders zusammenbringen, kreativer werden, viel besser voneinander wissen, was wir eigentlich machen. Also die Transparenz hat sich enorm erhöht. Wir bilden das über eine Software ab, die uns dabei unterstützt.
Was ist das für eine Software?
Wir haben uns da für Scompla entschieden, gibt aber auch viele andere Anbieter, die das machen. Und das Tolle an Scombler oder generell an diesen Softwaren ist, dass man diese Themenarchitektur eben dort abbilden kann. Das heißt, wenn ein neues Thema reinkommt, kommt irgendwie eine Anfrage zum Beispiel aus dem Haus oder irgendwie neue Veranstaltung, dann müssen wir auch erstmal gucken, wo packen wir das jetzt eigentlich rein? Also wo passt das rein in die Themenarchitektur? Und wenn es nicht reinpasst, dann ist eben das Schöne, dann machen wir es auch nicht.
Ist aber auch ein Lernprozess, ne? Also auch für alle, die natürlich, also man kennt das ja, man hat was, man hat ein Thema und man bringt das in den Newsroom, ja. Und dann sagt er unter Umständen, der muss, also tut mir leid, das sehe ich nicht. Ja. Passiert sowas?
Das ist sogar ein Stück weit Ziel des Ganzen. Also diese Themenarchitektur, und das ist für uns auch ein wichtiger Schritt gewesen, die haben wir auch mit der Hochschulleitung einmal komplett abgestimmt und die haben sich auch dahinter gestellt. Also letztlich gesagt, das sind die Themen der Universität Bielefeld. Die wollen wir transportieren. Und da drin steckt natürlich dann auch andere Themen nicht so. Ne? Mhm. Also da haben wir eine Priorisierung und das hilft uns total im Haus, wenn dann Anfragen kommen, zu sagen, nee, wir haben eben hier diese Content-Strategie, die haben wir gut hinterlegt, die ist vom Rektorat auch gedeckt und so können wir ganz gut argumentieren, was wir machen und was nicht.
So einfach, wie du das jetzt sagst, war es wahrscheinlich ja nicht. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis das so verankert war? Wie habt ihr das ausgerollt? Wie habt ihr versucht, alle mitzunehmen, um keinem weh zu tun?
Ja, also ich glaube, ganz ohne Schmerzen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wir haben uns aber viel Zeit genommen und ich glaube, das ist auch total entscheidend. Also diesen Newsroom einzuführen und die Content-Strategie, das ist ein riesen Change-Prozess bei uns gewesen. Für die Strategie allein haben wir uns, ich sag mal, rund ein Jahr Zeit genommen, die wir auch im Team von Anfang an zusammen entwickelt haben. In mehreren Workshops. Das war ganz wichtig, dass wir da alle von Anfang an auch mitnehmen, weil ich glaube, ohne dass man die mitnimmt, dann ist die Akzeptanz nicht da. Also das war ein ganz entscheidender Punkt. So, und dann gab es, ich würde sagen, ungefähr noch ein weiteres Jahr, wo wir dann die Software sozusagen beschafft haben und diese ganzen Prozesse, Überlegungen, das, was sich jetzt extrem abstrakt hier anhört, dann in diese Software auch zu implementieren, das zu hinterlegen, die Workflows da einzutragen und dann loszulaufen. Also ab einem Punkt X dann auch wirklich zu starten mit allen zusammen. Genau.
Diese Software, ne? Also ja. Also es klingt ja so, als wenn das schon wirklich ein existenziell wichtiger Teil auch wäre. Ja. Passt ihr auch auf? Ist das so eine Art Instanz? Er sagt, Mensch, also Thema Forschung habt ihr jetzt aber wirklich ein bisschen wenig gespielt die letzten zwei Wochen. Ja. Wirklich? Passt ihr ein bisschen auf mit? Oder ist es für dich so, dass du raufgucken kannst und sagen kannst, oh, wir schwächeln gerade ein bisschen im Bereich?
Ja, nee, also wir haben uns ja Ziele gesetzt sozusagen für die einzelnen Themenfelder. Nicht konkret, dass wir sagen, wir müssen jetzt 100 Beiträge für Themenfeld X machen, sondern eher prozentual. Aber wir gucken dann, und das ist auch genau Ziel des Ganzen, regelmäßig drauf, wie viel haben wir gemacht im Verhältnis zu anderen Themen. Und haben wir bei manchen Sachen vielleicht zu viel gemacht oder zu wenig. Und das passiert auch. Also jetzt nach einem halben Jahr sehen wir, okay, wir sind im Unterthemenfeld Y, haben wir viel mehr gemacht, als wir eigentlich gedacht haben. Und da wird es dann eben spannend, weil wir dann uns hinterfragen müssen und die Köpfe zusammenstecken müssen und sagen, okay, warum haben wir da mehr gemacht? Gibt es da einen guten Grund für? Müssen wir irgendwie unsere Themenauswahl nochmal anders machen? Müssen wir weniger machen? Da haben wir eben dann Zeit, das zu hinterfragen.
Ja. Wie lange läuft das jetzt so? Wir haben jetzt den Newsroom. Und es läuft jetzt so. Wie lange macht er das jetzt?
Genau,
so?
Wir sind gestartet im Dezember 2024, also jetzt rund etwas mehr als ein halbes Jahr.
Das ist ja auch noch Early Days eigentlich.
Ja, wir lernen auch noch total dazu und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sich da auf den Weg macht, das wird auch nicht aufhören. Wir werden da immer weiter lernen. Das Schöne ist am Newsroom, der löst nicht automatisch alle Probleme, aber er macht sehr gut, zeigt sehr gut auf, wo die Probleme liegen. Und da muss man sich eben Zeit lassen und sagen, okay, wir gehen jetzt nicht alles auf einmal an, wir kümmern uns erst um den Kanal LinkedIn zum Beispiel, bringen das voran und nächstes Jahr kümmern wir uns um andere Themen. Also man kann sehr gut sichtbar machen, wo es hakt und muss dann aber auch sich die Zeit nehmen und Platz lassen, um das dann nach und nach abzuarbeiten. Ja.
Ist dann jetzt so nach fast einem Jahr irgendwie deutlich messbar? Weil erstmal, wenn du natürlich sowas Neuerungen hast, da steckt erstmal ganz viel Mehraufwand dahinter. Mhm. Wird es weniger Aufwand oder bleibt es der gleiche Aufwand mit einem besseren Output? Kann man das sagen?
Ja, also es ist so, dass wir uns für manche Schritte, nämlich gerade wenn es darum geht, warum kommunizieren wir eigentlich, da wollen wir uns bewusst mehr Zeit nehmen. Das heißt, wirklich zu hinterfragen, nicht einfach, wo spielen wir jetzt irgendwie das, ach klar, das ist ein Post für Insta und das ist eine Pressemitteilung, sondern erstmal zu überlegen, okay, für wen machen wir das eigentlich und was ist der Mehrwert für die jeweiligen Zielgruppen? Schauen uns dann Personas an und lassen uns mehr Zeit bei der aktiven Themengestaltung. Also, dass wir wegkommen von
Reagieren
und hinkommen zu einer Planung, dass wir proaktiv wirklich Themen entwickeln. Das ist erstmal mehr Aufwand und das geht nur, indem wir andere Sachen weniger machen. Und das heißt, dass unser Output wahrscheinlich etwas geringer ist. Und das finde ich aber gar nicht schlecht, wenn wir dafür die Sachen, die wir rausbringen, mehr Sinn ergeben. Genau. Mhm.
Ja. Verstehe. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Warum machen das nicht alle?
Ich glaube, es ist, also wenn man sich so dran setzt, das habe ich auch gestern im Vortrag gemerkt, das wird uns auch gespiegelt, das ist erstmal erschlägt es einen so ein bisschen, weil man natürlich jeden Stein einmal umdreht. Also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie sollen eigentlich unsere Prozesse aussehen, wir wollen alle zusammen in diesen Corporate Newsroom kommen mit unseren unterschiedlichen Hintergründen, dann muss man sich alles einmal angucken, alle Prozesse, wie gehen wir mit Bildern um, wie gehen wir mit KI um, was ist uns eigentlich im Themenfeld Studium und Lehre wichtig und was nicht. Also sich damit mal zu beschäftigen, das machen wir zwar irgendwie sowieso alle, aber das mal wirklich systematisch zu tun, ist einfach zeitaufwendig, genau. Ja. Und tut auch hier und da weh, weil man einfach sich selber immer wieder hinterfragen muss. Und ich glaube, man muss einfach ein Stück weit jemanden haben. Also da hatten wir mit Ingo Loos jemanden, der diese Vision auch hatte und in der Leitungsfunktion das natürlich auch dann vorantreiben konnte.
Vorantreiben ist schön an der Stelle.
Genau. Wir hatten aber
stimmen
auch
konnte.
Genau. Und wir hatten ein Team, was dann auch Bock hatte. So. Also das ist, glaube ich, auch nicht überall so. Bei uns hat das gut funktioniert, dass alle mitgezogen haben. Und man muss Geduld haben und sich Zeit lassen. Man darf es nicht überstürzen. Ja.
Was kam gestern nach deinem Vortrag? Was kamen da so für Fragen?
Ja, das war unterschiedlich. Es kamen viele operative Fragen. Was macht ihr zum Beispiel, wenn jetzt Memes auf einmal entstehen? Habt ihr dann überhaupt die Zeit, diese ganzen Prozesse da zu durchlaufen? Oder es gab auch viele Fragen aus einzelnen Bereichen, aus der internen Kommunikation zum Beispiel, die sofort erkannt haben, was da für eine Chance drin steckt und gesagt haben, ja, wir fühlen uns oft allein irgendwie in unseren Prozessen und es müsste eigentlich viel organischer zusammengedacht werden. Es gab Fragen dazu, was du auch schon gestellt hattest, wie aufwendig ist das eigentlich? Also wie macht ihr das mit der Software? Wie stellt ihr sicher, dass alle Bescheid wissen? Was macht das mit den Kolleginnen, wenn sich da so viel ändert? Also genau, querbeet.
Ja, das ist natürlich ein Eingriff, ne? Also es ist schon so ein bisschen, ja, wir wissen, ihr habt das 30 Jahre so gemacht, aber wir möchten es jetzt gerne einmal alles umdrehen, jeden Stein, und mal wissen, wie ihr es genau macht, und dann machen wir es alles anders.
Ja, aber ich würde sagen, das müssen wir eh machen. Also ich glaube, was wir im Wesentlichen getan haben, ist uns eine Form zu geben, wie wir diese Prozesse verhandeln und dass wir sicherstellen, dass wir das regelmäßig tun und nicht nach 3 Jahren panisch zusammenkommen, weil wir irgendwie auf Instagram hinterherhinken, sondern jetzt beschäftigen wir uns einmal im Quartal nur mit der Kanalbrille Instagram und können da sozusagen immer vorne dranbleiben, was jetzt die Trends und die neuen Algorithmenwechsel sozusagen angeht, dass wir das im Blick behalten.
Wir müssen Selbstkontrolle, ne? Und Qualitätsmanagement,
genau,
ist es ja auch.
Ja, und das Gleiche machen wir eben auf Themenseite, dass wir einmal im Quartal zum Themenfeld Forschung zusammenkommen und uns überlegen, was sind die nächsten Themen für die nächsten 3 Monate, die wir da entwickeln möchten.
wenn ich jetzt gestern in einem Vortrag war oder jetzt diesen Podcast gehört habe und denke, ja Mensch, eigentlich hat er recht, es wird dringend Zeit, dass wir so einen Prozess bei uns anstoßen. Eigentlich brauchen wir das auch so im Corporate Newsroom. Was ist denn der erste Schritt?
Genau, ich glaube, der erste Schritt, bevor man irgendwie anfängt, sich über die Themenarchitektur oder über die Kanäle Gedanken zu machen, ist, sich erstmal über diesen Veränderungsprozess Gedanken zu machen. Also eine Art, wir haben das mal Change Story genannt. Ja? Also wie, was wollen wir eigentlich erreichen und was ist unsere Ausgangslage und wie können wir unser Team möglichst gut mitnehmen und das auch so machen, dass alle im Team sich da wohlfühlen und sich einbringen können. Also ich glaube, damit würde ich starten, dass man sich darüber erstmal in Ruhe Gedanken macht und einen Plan entwirft und dann das Team abholt und gemeinsam dann eine Vision entwickelt. Er hat im Vortrag eine sehr praktische Checkliste tatsächlich. Da steht dann so ein bisschen drin, was man da alles abarbeiten kann. Aber das ist einfach viel, was man da nach und nach entwickeln muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man alle von Anfang an dabei hat. So.
Diese Folie, ne, mit den würdest du die zur Verfügung stellen?
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch total hilfreich, sich das mal anzuschauen, weil das sonst sehr abstrakt sein könnte. Also Folien kann man sich gerne anschauen und gerne auch mal anrufen oder eine Mail schreiben. Dann können wir auch drüber quatschen.
Super. Okay. Ansonsten wendet euch vertrauensvoll an uns. Wir sind dann der Foliendealer.
Foliendealer, ja.
Vielen Dank, Moritz. Ja, dankeschön. Gerne. Und weiter gutes Gelingen. Ich bin gespannt, was du erzählst, wenn wir uns in einem Jahr vielleicht nochmal sprechen.
Ja, ich glaube, dann wird sich auch einiges schon wieder geändert haben. Also wir sind kontinuierlich dran, das irgendwie weiterzuentwickeln und lernen selbst noch dazu. Also genau, wir sprechen nächstes Jahr vielleicht nochmal. Gucken wir.
Super, danke.
Ja, danke auch.
Und das war sie, Folge 4 von Inside Hochschulkommunikation, powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu, eine Sonderfolge von der Jahrestagung des Bundesverbandes an der Uni Hamburg. Habt ihr Feedback, einen eigenen Themenvorschlag, wollt gerne selber mal mitreden, meldet euch gerne. Alle Kontaktinfos, auch die von unseren Gästen, findet ihr in den Shownotes. Bis in 14 Tagen.